wenn man es bis zum Ende hört, ist ja auch alles gut. So, die Brutalität muss nur aufgelöst werden.
Ja.
Das ist ja auch, deswegen ist ja dieses und alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage so wichtig beim Märchen.
Aber tun sie nicht.
Nee, nicht alle, die Bösen nicht.
Richtig. Und das ist ja auch schön. Also ist auch total schön für Kinder zu wissen und die Bösen kriegen am Ende richtig eins auf den Hintern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die ihr uns gestellt habt.
Hallo liebe Elke.
Hallo liebe Christine.
Wir haben heute einen besonderen Tag, denn wir haben was ganz Ungewöhnliches. Wir haben einen Gast. Wir haben ihn sogar schon angekündigt. Also zumindest haben wir uns ihn herbeigewünscht. Wir haben ja irgendwann mal über Märchen geredet, Elke. Und danach haben uns ganz, ganz viele Nachrichten erreicht, dass die Leute wirklich über Märchen was hören.
Mich haben mehrere Klientinnen angesprochen und gesagt, Frau Schicke, wird es diese Folge geben? Und ich sage, liebe Frau K. mit ihrem neuen Baby, hier ist sie.
Hier ist sie. Und wir haben tatsächlich Lukas bei uns. Lukas von Deine Freunde ist bei
Hallo.
Uns.
Hallo. Es war einmal eine Folge über Märchen. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du darfst da sein und wir freuen uns, dass du da sein möchtest. Denn das hatten wir uns sehr gewünscht. Also ich hatte einen kleinen Disput mit Elke, weil ich der Meinung war, Märchen sind ganz schön grausam für Kinder. Und Elke sagte, Märchen sind total wichtig für Kinder. Dann habe ich gesagt, ich halte das mit Deine Freunde. Wer Deine Freunde nicht kennt,
bin sehr enttäuscht, wenn ihr uns nicht kennt. Sehr enttäuscht.
Also, Deine Freunde ist die coolste Kinderband der Welt. Selbst ernannt, aber ich würde es unterschreiben.
Irgendwann haben es die Leute geglaubt, weißt du? Wir haben es einfach so lange behauptet.
Also ich muss mal sagen, ich habe mehreren Leuten gesagt, dass es diese Folge geben wird und ich soll dich von ungefähr 20 Eltern grüßen.
Sehr gut. Grüße gehen
Eltern,
raus.
Eltern
Grüße
gehen raus,
genau. Und zwar nicht nur von den Kindern, sondern ich soll sagen, auch von meinem lieben Freund Jan. Auch mich hat er durch die Kindheit begleitet.
Ist das gut? Das freut mich sehr.
Schön, oder? Ja,
das ist
Deine
total
Freunde.
Gutes Gefühl.
Ein Phänomen tatsächlich. Ja. Genau, wer die Folge im Mai gehört hat mit Florian Sump, da ging es um peinliche Elternmomente. Der ist auch in der Band Deine Freunde.
Und da habt ihr den richtigen eingeladen.
Da haben wir den richtigen. Ja, wer es nochmal nachhören möchte, unsere peinlichsten Elternmomente heißt die Folge. Genau, der war da. Wer das auch gehört hat, der weiß, dass Flo und ich schon echt lange befreundet sind. Seit ich 14 bin, kenne ich Flo, glaube ich, genau. Und ich weiß noch genau den Tag, an dem er sagte, Mensch, Tine, ich überlege, man könnte doch mal Hip-Hop für Kinder machen. Und ich nur so, ja. Mach mal. Ja, ich schäme mich jeden Tag dafür. Es hat wirklich hingehauen. Also mittlerweile füllt ihr die Hallen Deutschlands und zwar nicht nur einmal, sondern ihr schafft das irgendwie 2-3 Tage hintereinander, die Barclays Card Arena zu füllen.
Also die können wir uns nicht leisten, weil die so teuer ist.
Ach so.
Aber wir nehmen immer die Sporthalle hier in Hamburg.
Aber die macht ihr dann auch 2-3 Mal voll.
Die ist dann 3-mal voll, ja. Krass. Also genau, das ist jetzt echt groß geworden. Wir haben das auch nicht kommen sehen. Und genauso wie du gab es auch im Musikbusiness viele Leute, die uns angeguckt haben und gesagt haben, was soll denn das? Hört mal auf damit am Anfang. Aber es hat sich dann, ist dann irgendwie so gewachsen und jetzt ist Deine Freunde groß und es fühlt sich total gut an.
Ich will mal sagen, woran man gute Kindermusik erkennt, ist, dass man die auch hört, wenn die Kinder schon im Bett sind.
Das ist gut.
Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, da stand, dass Deine Freunde das Repertoire in Kindermusik hörbar erweitert haben.
Unhörbar. Oh, das ist, also wir wollen ja andere Kindermusiker auch gar nicht dissen mit dem, was wir machen. Wir haben das immer irgendwie so aus dem Bauch raus einfach gemacht und dann wurde uns immer gesagt, oh, das ist ja so ganz neu und ganz anders. Also wir haben uns ehrlich gesagt gar nicht hingestellt und gesagt, wir wollen jetzt alles crashen.
Ihr habt es halt einfach gemacht.
Genauso wie wir mit dem einen Song gegen Märchen auch Märchen gar nicht so richtig crashen wollten.
Ein
genau
Glück.
Das.
Ich bin ganz erfreut, das zu hören.
Weil ich bin eigentlich auch ein totaler Märchen-Fan. Aber ich finde auch manche Sachen schwierig in der heutigen Zeit. Aber da können wir
nochmal
dezidiert drüber sprechen.
Da werden wir ganz tief einsteigen in das Thema. Aber genau, erstmal dieser Song. Es gibt einen Song, der heißt Keine Märchen.
Ja.
Wir werden den auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Es gibt den dürft ihr bestimmt aus rechtlichen Gründen hier nicht spielen. Ne?
Selbstverständlich nicht.
Ach, und ich kann ihn euch auch nicht geben. Ist doch krank, ne?
Kannst du nicht mal singen, oder was?
Nee, aber wie die Welt jetzt ist, dass ich euch jetzt, als der den Song geschrieben hat, nicht sagen kann, spielt den mal.
Ach ja, stimmt. Wir müssen trotzdem an der GEMA vorbei.
Ja,
mit den dicken Türen. Von wegen die heutige Zeit, ne?
Ja. Also hört den mal.
Hört den mal. Wir vertagen den in den Shownotes. Und da, das ist eigentlich auch ganz cool, weil so richtig wirkt er auch erst mit Video. Den finde ich echt. Das Video ist wirklich.
Grenze, ne?
Grenzüberschreitend, meine. Nein.
Ja, ist es.
Gruselig, gruselig.
Ist ein sehr gruseliges Video und wir haben auch überlegt bei dem Video, das muss so sein, dass es Beschwerden gibt.
Ja.
Also dachten wir, weil es muss ein super brutales Video sein und es muss so sein, dass die Kinder sich fragen, oh, will ich mir das geben? So, heute ist es, oder ist es mir zu gruselig? Und die Eltern es einen drüber finden.
Ja. Das erinnert mich an das Schlaflied von den Ärzten.
Ja. Verstehe.
Und deswegen hat das Lied auch vorne im Video hat das auch so ein Disclaimer, so Warnung. Mhm. Das Video hier ist für kleinere Geschwister zu gruselig.
Und das stimmt auch. Also ich habe
gestern, ist ein Horrorvideo.
Ja, ich habe das gestern meinem Schwiegervater vorgespielt, weil er sagte, wer ist deine Freunde? Habe ich ihm vorgespielt und dann habe ich das so gezeigt und dann kam unser Vierjähriger und ich so, nein, mach aus.
Ja, genau, so ist es auch gedacht. Sonst kann ja jeder Vierjährige unsere Videos gucken, aber da wollten wir Grenze überschreiten. Gab es auch ein paar Beschwerden natürlich.
Ja, finde ich gut. Beschwerden aber sind immer gut. Wir haben auch manchmal welche.
Wenn es Reaktionen gibt, dann findet man statt.
So, und da sind wir auch schon voll im Thema Märchen. Es gibt Reaktionen.
So, da will ich jetzt mal sagen.
Da kommt einmal
mein Märchenbuch mitgebracht.
Darf ich das in die Hand nehmen
oder
ist das heilig? Weil das sieht so aus wie.
Es fällt schon auseinander.
Das ist wirklich ein richtig klassisches Märchenbuch. Ja. Ihr könnt es ja jetzt nicht sehen hier, aber das fällt schon wirklich auseinander. Man will den Staub rauspusten. Ne?
Nein, es wird ja noch benutzt. Oder, okay. Aber es ist das Märchenbuch meiner Kindheit.
Oh.
Ja,
schön.
Und das war immer so, mein Vater hat immer, hat ja nicht viel mit uns gemacht, aber das hat er gemacht, er hat immer durchgeblättert und wir durften den Finger reinstecken.
Ach, guck mal.
Und da, wo der Finger drin stecken blieb, das Märchen wurde vorgelesen.
Schön.
Und du siehst, die Illustrationen da drin sind rar in schwarz-weiß Bleistift gezeichnet.
Ja, sehr schöne Illustrationen.
Wir können uns nämlich auch nochmal unterhalten über hässlich illustrierte Kinderbücher und den ästhetischen Schaden, den das anrichtet. Aber das ist vielleicht für eine andere
Nee, das ist wirklich sehr schön illustriert. Wir machen mal ein paar Fotos und ich mache das mal auf meinen Instagram-Kanal. Falls man Lust hat, kann man sich das mal angucken.
Und es ist ein Grimms Märchenbuch, muss ich dazu sagen. Also es gibt ja verschiedene Märchen, aber die in Deutschland werden ja eigentlich immer nur die Brüder Grimm gehuldigt.
Immer nur tatsächlich, ja.
Also,
nee, wirklich, weil ich habe da mal so ein paar Studien mir angeguckt und tatsächlich können 6-jährige Kinder können im Durchschnitt 5 Märchen aufzählen und sie sind alle von den Gebrüdern Grimm.
Der Unterschied ist ja folgender, dass die Gebrüder Grimm ja keine Märchen geschrieben haben, sondern sie nur aufgeschrieben haben.
Genau, die haben sich bei irgendeiner Oma ins Haus gesetzt, die hat das Märchen erzählt und die haben es aufgeschrieben und sie haben den ganzen Ruhm.
Die alte Oma aus Knüllwald in Hessen, aber da wohnte sie. Und anders als die Märchenautoren wie Hauf und Andersen, die sich Märchen dezidiert ausgedacht haben, das ist ja auch ein Unterschied, ne?
Okay.
Ja.
Also erstmal Definition von Märchen, kennt ihr sie?
Nee. Hauch raus.
Hauch raus.
Ja, guck mal, da kommt die Germanistin raus. Warte, ich muss auch ablesen. So toll bin ich da auch
wieder. Ach so, jetzt so ankündigen, kennt ihr sie nicht?
Das ist ja arm. Ich wollte sie jetzt ganz richtig machen, weißt du? Also, es ist eine kurze fiktive Erzählung, in deren Welt das Wunderbare als natürlich erachtet wird und die beispielhaft anhand eines Helden und seiner Nebenfiguren ein Problem und häufig die Lösung derselben vorführt. Die Definition habe ich von Kinder- und Jugendmedien.de, also wir verzeihen das auch nochmal. Ich fand die aber ganz gut, weil die hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt da wirklich eine ganz viele, ganz komplizierte Definitionen auch, welche Elemente das besitzen muss und so weiter. Aber letzten Endes ist mehr, ist ja eigentlich so eine Erzählung, ein Bericht und Märchen ist einfach ein kleiner Bericht.
Ein Berichtchen.
Ja, ein Berichtchen.
So, aber darf ich mal, um in medias res zu kommen, mit dem Finger ans Auge, was ist so schlimm an Märchen?
Ach.
Das reicht nicht.
Ihr könnt euch, fetzt euch erstmal. Ich gucke gerne zu.
Naja, also, ich finde, in Märchen werden, also, erstmal möchte ich sagen, ich gucke auf Dinge immer differenziert. Das heißt, nein, ich bin nicht die Märchen ganz schrecklich findet. Ich glaube daran, dass es da sicherlich ganz sinnvolle Dinge drin gibt. Ich glaube aber auch, dass Märchen wahnsinnig grausam sind. Also gerade sowas wie Max und Moritz hier, das ist ja auch hier Wilhelm.
Ist Märchen. Aber kein Märchen.
Dankeschön.
Das war nämlich eins der Feedbacks zu unserem Lied, weil wir das auch falsch gemacht haben.
Ja.
Also besser gesagt, Flo, der hat das getextet. Der hat
ja,
falsch
Flo
gemacht.
Ist schuld. Ich habe ihn nur
wegen. Und der hat auch eine Max und Moritz Zeile in unserem Lied, keine Märchen. Und da sind natürlich, also da sind die Germanisten umgefallen.
Ja, ist auch kein Märchen.
Okay, dann falle ich lieber um, anstatt es zu zitieren. Aber trotzdem gibt es echt schlimme Aspekte von Märchen.
Welche
denn? Naja, die Kinder, die verbrannt werden sollen. Und jetzt kommt hier der Klugscheißer-Modus an. 1806 wurden die Sachen ja aufgeschrieben von den Gebrüdern Grimm. Und der Verlag hat sich auch gegen ein Märchen entschieden, weil es ihnen zu grausam war. Und soll ich euch erzählen, was die Geschichte war?
Darf ich das, kann ich raten, welches es ist? Ist es das Märchen der Machandelbaum?
Nein.
Nein, okay.
Es ist das Märchen von den Kindern des Schlachters, die spielten.
Klingt erstmal nicht komisch.
Pass auf. Also, die guckten wohl zu, wie ein Schwein geschlachtet wurde, haben das Ganze dann am Bruder nachgemacht und am Ende war die ganze Familie tot. Das fand der Verlag 1806 schon fragwürdig.
Okay, da fehlt ja auch die Moral.
Die kennen wir jetzt nicht.
Das ist ja einfach nur Splatter.
Doch, mach's nicht.
Splatter.
Bist du alleine. Mach lieber nicht. Du.
Also ich sag mal, weißt du, ich muss sagen, dieses Grausam an Märchen, ich finde das, also erstmal finde ich, gehören Märchen in jeden Kinderkopf rein. Mhm. Und zwar total spießig, weil es ein Kulturgut ist. Ja. Zweitens aber ist natürlich die Frage immer, wie ist das Kind so drauf und geschenkt? Es gibt ein paar zarte Seelen unter uns, die nehmen alles sehr wörtlich. Ob das sein muss? Generell darf man aber sagen, sind Märchen schon so angelegt, dass es keine Zeitungsberichte sind, sondern Märchen sind in einer märchenhaften Welt, weit weg von unserer. Insofern finde ich die Grausamkeit, ich kenne nicht viele Kinder, die Märchen so wahnsinnig wörtlich nehmen. Und Kinder lieben die Grausamkeit in Märchen, weil sie total toll ist. Weil sie uns mit dieser Note von schaurig schön an etwas heranführen, was so weit weg ist, dass es mich nicht bedroht und ich aber meine Nase da reinstopfen kann und mal ausprobieren kann, wie ist denn dieses Gefühl und wie wäre es denn? Drittens muss man mal sagen, gibt es nicht eine einzige Märchengestalt, die nicht ein goldenes Vorbild an Resilienz wäre. Ja, und wenn jetzt heute immer alle zu ihren Resilienzseminaren latschen und zu ihren bekloppten Achtsamkeitsseminaren, muss man sagen, liest du halt ein Märchen, resilienter wirst du nicht. Das sind alles Charaktere, die mit so viel Unwägbarkeiten und so viel Schrecknissen ganz und gar mutig und großartig umgehen. Es ist wirklich ein leuchtendes Beispiel. Bin total dafür.
Du willst uns auch Beschwerden einbringen, ne? Von allen Achtsamkeitscoaches.
Nein, ich finde, Achtsamkeit ist super, keine Frage. Ne? Und ich gebe ja selber Resilienzseminare, auch keine Frage. Aber die Dinge sind manchmal doch erstaunlich einfach.
Also ich muss sagen, dass wir haben damals, als wir das Lied gemacht haben, auch diskutiert, weil ich auch nicht so ein Anti-Märchen-Lied machen wollte. Und deswegen haben wir die Zeile getextet, erzähl mir keine Märchen ohne Happy End. Wenn es am Ende endlich gut wird, habe ich meistens schon gepennt. Mhm. Also uns ging es auch so ein bisschen darum zu sagen, wenn man es bis zum Ende hört, ist ja auch alles gut. So, die Brutalität muss nur aufgelöst werden.
Ja.
Das ist ja auch, deswegen ist ja dieses und alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage so wichtig beim Märchen.
Aber tun sie nicht.
Nee, nicht alle, die Bösen nicht.
Richtig. Und das ist ja auch schön. Also es ist auch total schön für Kinder zu wissen und die Bösen kriegen am Ende richtig eins auf den Hintern.
Ja, außer man ist böse, ne? Dann findet man das vielleicht nicht so toll.
Man ist selber böse, man kommt aus der bösen Familie.
Ja, genau.
Also, ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also wenn man selbst so ein bisschen böse war.
Ja, so böse wie die Bösewichte in den Märchen ist nun kein normales Kind.
Hält sich vielleicht mal dafür, ja, das, ja, oder?
Also ich glaube nicht, dass es Kinder gibt, die mit den Bösen sympathisieren.
Ja.
Also ich, je älter ich werde, sympathisiere ich immer weiter mit den Bösen. Da finde ich die Bösen eigentlich interessanter im Märchen. Ich finde aber eigentlich eine andere Sache, also die Brutalität ist es für mich gar nicht. Die
Stereotype?
Ja, voll. Mhm. Also für mich ist es so, jetzt zum Beispiel bei Schneewittchen, diese Frau, die dann in einem Glassarg liegt, weil sie umgefallen ist und dann muss der Prinz kommen und dann sieht er die halbtote Frau da liegen und entscheidet sich, die küsse ich jetzt mal.
Nee, das stimmt ja gar nicht.
Na, klar.
Ach Quatsch. Also meinst du Dornröschen?
Nö, Schneewittchen.
Nein, Schneewittchen, die stolpern und weil der Sarg runterplumpst, also weil ein Unglück passiert.
Du, es gibt mehrere Versionen.
Also ich habe ja das Original hier dabei, Leute. Spuckt sie den Schimmel aus. Und,
na gut, aber bei Dornröschen ist es so. Also 100 Jahre schläft sie und erst als der Prinz kommt, wird sie erweckt von
dem. Nein, das muss ich mal sagen, es ist nicht der Prinz, der sie erweckt. Leute, es ist die Liebe, die sie erweckt. Und das ist was anderes als, also die böse Hexe sagt nicht, und ein Mann muss dich dann retten, sie sagt, die Liebe wird dich retten. Und das ist was gänzlich anderes.
Aber sie ist so passiv.
Was soll sie machen, wenn sie schläft?
Naja, also sie kommt da in den...
Vielleicht schnarcht sie, ja.
Naja, also sie kommt da jetzt erstmal in den Wald, ne? Dann findet sie ein Haus. Da fällt ihr nichts Besseres ein, als das muss ich erstmal sauber machen. Hier wohnen so viele unordentliche Männer, das mache ich jetzt erstmal.
Ach, du meinst jetzt wieder Schneewittchen.
Das ist wieder, ich bin also, Schneewittchen die ganze Zeit.
Erstmal, ich habe Schneewittchen. Okay. Geht nicht... Also, ja,
so komm, Elke.
Also sie kommt da hin und ist müde, nachdem sie tagelang durch den Wald geirrt ist. Und dann futtert sie von jedem Tellerchen, trinkt aus jedem Becherchen und schläft in jedem Bettchen.
Die kleine
also
Diva.
Also ehrlich gesagt kommen die Zwerge nach Hause und sagen, was ist denn hier los? Also insofern sagen die dann erst, okay, wir passen auf dich auf und während wir im Bergwerk arbeiten, kannst du ja uns den Haushalt führen, das ist doch ein guter Deal.
Finde ich jetzt aber aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr den allerbesten Deal, muss ich sagen. Vielleicht will sie ja auch im Bergwerk arbeiten.
Ich nehme an, hätte sie gesagt, ach, kann ich nicht lieber im Bergwerk arbeiten, hätte sie gesagt, na gut, komm mit.
Das ist ja reine Spekulation jetzt. Also zum Beispiel finde ich da auch problematisch dieses... aus heutiger Sicht, ne, es geht für die weiblichen Figuren nur um, wer ist am schönsten. Also das finde ich jetzt zum Beispiel in der, ja. Ne, wenn es also du hast die böse Stiefmutter und die guckt und sieht ihre eigene Schönheit schwinden und will die junge Schönheit abtöten. So.
Ja.
Und dann wird sie wegen ihrer Schönheit ausgestoßen und muss deswegen fliehen. Und das ist eigentlich auch so ihr einziges Merkmal. Mal. Also das wäre jetzt
schon,
zum Beispiel ein
ja.
Märchen, wenn ich das erzählen würde heute, würde ich das auch ändern, ohne dass ich das Märchen deswegen hasse, aber da würde ich mir was einfallen lassen.
Aber ganz kurz, Lukas, da muss ich wieder hier Klugscheißer-Modus ja. heute fehlen. Ne? Aber tatsächlich ist Eindimensionalität ein Merkmal von Märchen, nämlich, dass Menschen eine oder Charaktere eigentlich eine Eigenschaft haben. Sie sind entweder reich oder arm oder klug oder schön. Maximal noch eins dazu. Manchmal sind sie reich und böse. Also böse und gut kommt noch dazu. Aber ansonsten haben sie genau eine Eigenschaft. Und das ist bei Schneewittchen dann eben schön und gut. So plus, ne? Aber ansonsten hat die halt nichts. Das normale Märchen. Geht nicht anders.
Ja, genau. Aber ich würde jetzt zum Beispiel... wenn ich das jetzt aus heutiger Sicht erzähle. Also ich habe da relativ viel Erfahrung, weil ich in der Brüder Grimm-Stadt Hanau die letzten Jahre verbracht habe. Das ist die Geburtsstadt der Brüder Grimm. Und die machen da einmal im Jahr ein großes Märchentheaterfestival. Da kommen so 80.000 Leute hin. Das ist riesengroß in einem Amphitheater. Und ich habe da die letzten Jahre für die Märchen aufgeblasen, weil man hat ja immer nur 5 Sätze oder 10 Sätze Märchen. Und dann macht man dann 2 Stunden lang Theaterabend mit Musik draus. Und da stellst du dir dann halt genau diese Fragen. Was erzähle ich jetzt eigentlich über das hinaus, was diese eine Eigenschaft ist?
Ja.
Ne? Also da würde ich mich jetzt zum Beispiel bei Schneewittchen, fände ich jetzt zum Beispiel blöd, dass der Jäger muss ihr helfen, sie wegzubringen. Das fände ich zum Beispiel besser, wenn sie jetzt sagen würde, ich gehe mal aus eigener Kraft hier weg, weil es mir hier zu gefährlich ist.
Ja,
da brauche ich jetzt niemanden, der mir hilft.
Genau,
aber der Jäger hilft dir gar nicht, sondern der Jäger soll sie umbringen.
Genau, und entscheidet sich dann dagegen.
Und dann sagt sie, bitte bring mich doch lieber nicht um. Und dann denkt er sich, stimmt auch wieder.
Und dann bringt er ein Schweineherz.
Ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Also wenn man an so einen Kinderkopf denkt, dann sind Kinderköpfe nicht unglaublich mehrdimensional. Das ist ganz okay, finde ich, mit kleinen Kindern eindimensional zu sprechen. Wenn die älter sind, kann man es ja gerne mehrdimensional machen. Aber dem, also geht ja erstmal für die um existenzielle Lebensfragen.
Ja.
Und die dürfen ruhig eindimensional sein. Wenn die nach, also ich lese ja Märchen nicht mit 13-, 14-Jährigen. Das ist ja auch Quatsch, ne? Aber ich finde es gar nicht schlimm, dass es nur eine Dimension gibt, dass es uns als Erwachsene nicht besonders interessiert. Und wir als Erwachsene eher denken, was ist denn mit den Bösen? Also wie bei Wicked, warum ist sie denn böse geworden? Muss doch irgendwie einen Grund
geben.
Genau,
das sind so Fragen, die ich mir stelle aus heutiger Sicht.
Genau,
ne?
Finde ich, sind für Erwachsene auch angemessen. Wäre schade, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Aber für Kinder finde ich es total in Ordnung. Und ich will mal auch zurück zu der Lustkomponente kommen, die Märchen bereiten. Das ist nämlich lustvoll, denen zu folgen in ihrem ursprünglichen Leid. Und dann die Auflösung von am Ende, wird es dann aber was?
Mhm.
Und das ist richtig interessant, was man sich bei diesen Märchenfiguren abgucken kann. Wie kriegen die das denn hin, dass es was wird? Und ich gebe dir bei Schneewittchen total recht. Schneewittchen, die dumme Nudel, die macht ja tatsächlich nichts, außer hübsch sein und sich ein bisschen dusselig anstellen, weil sie 3-mal auf die bekloppte Königin reinfällt, obwohl die Zwerge sagen, lass es doch. Also das ist ja so ein bisschen präsuizidal, was sie da macht. Ne?
Ja, vor allem auch mit so Sachen, hier ein Kamm. Ne? Also es ist halt so,
könnte
ist ja
man
nicht
sagen,
mal was Cooles, was sie
nee,
kriegt.
Genau. Aber ich finde ja andere, ich finde zum Beispiel, ich liebe Aschenputtel. Ich finde Aschenputtel richtig toll.
Schlimmer als der Bachelor. Nee, so war das, ne? Habt ihr gesagt. In dem Song.
Die Schwestern vor allem.
Ja, die hacken sich die Ferse ab, schlimmer als beim Bachelor.
Ja, die hacken sich die Ferse ab, um in den kleinen Schuh zu passen.
Ja, genau.
Und aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich mal umguckst bei jungen Leuten oder bei vielen Leuten, was sind die alles bereit zu tun? Für ein bisschen Ruhm. Mhm. Ja, das ist doch krass. Und das finde ich in Aschenputtel, ich finde das so cool, weil da so viele resiliente, kluge Lösungsmechanismen von ihr drin stecken. Zu sagen, ich kann nicht, also mal wenn bei Resilienz bleibst, ich kann es nicht ändern, dass ich jetzt diese böse Stiefmutter habe. Das ist jetzt nun mal so. Ich muss hier nun mal in der Asche liegen. Ich meine, die heult auch relativ viel rum im Märchen, ne? Aber die löst alle Aufgaben, die ihr gestellt werden. Und wie macht sie das? Die ruft ihre Freunde herbei. Sagt, liebe Vögelchen, kommt mal her, helft mir. Dann sagt die Mutter, Pech gehabt, kriegst du trotzdem nicht. Dann ruft die sich nochmal ihre Freunde herbei und die helfen ihr wieder. Und dann geht die total keck trotzdem auf diesen Ball. Und dann sagt der Prinz, ich will dich haben, schmeißt sie sich ihm an den Hals und sagt an meinen Retter, nein. Die sagt, das wollen wir doch mal sehen. Und geht. Und die probiert dreimal aus, ob der das überhaupt ernst mit ihr meint. Und dann probiert sie es nochmal aus, als sie die eine Schwester losschickt und die andere losgeht. Und erst als er es wirklich ernst meint und sagt, ich meine wirklich dich, da sagt sie, okay, gut, dann nehme ich dich jetzt auch. Und also, das finde ich richtig gut, was ich noch richtig toll finde. Und schönen Gruß an die ganzen lieben Mädchen und unterwürfigen Frauen, als die in die Kirche gehen, folgen die Schwestern und auf dem Weg rein picken ihnen die Täubchen die rechten Augen aus und auf dem Weg raus picken sie ihnen die linken Augen aus. Und Aschenputtel schmeißt sich nicht in den Weg, sagt, stirb, stirb, sie haben es nicht so gemeint, sondern Aschenputtel sagt ja im Prinzip, wie man sich bettet, so liegt man. Und das finde ich, ehrlich gesagt, gut, weil es richtig ist, dass das, was nicht in Ordnung ist, eine Konsequenz erfährt, die entsprechend ist.
Also das ist eine Sicht der Dinge, aber das müsste man dann, finde ich, auch so erzählen, weil ich meine, die andere Sicht darauf ist, das passiert ihr alles ohne ihr Zutun und es kommen immer andere dazu, die ihr sagen, mach mal so.
Aber ist ja gar nicht so, sondern
naja, doch, die gute Fee und alle, also.
Alter, ihr habt überhaupt euch nicht vorbereitet.
Du meinst jetzt das Original Aschenputtel.
Im Original,
ne?
Ja. Ist das so, genau. Im Original ist das so, dass sie ja, dass der Vater sagt, was soll ich mitbringen? Und ihre bekloppten Stiefschwestern wollen Geschmeide und Juwelen. Und sie sagt, das Erste, was sie jetzt gegen den Kopf haut, das nehme ich, das ist der Haselstrauch. Und da würdest du
sagen, das ist Intuition.
Nee, das ist Bescheidenheit. Zu sagen, weißt du was, wie es kommt, so ist es. Genau. Das pflanzt sie beim Grab ihrer Mutter, ne? Und da weint sie dann den ganzen lieben langen Tag vor sich hin, aber nichtsdestotrotz findet sie da diese hübschen Kleider. Und sie ruft die Tauben, sie geht auf den Ball, sie geht rechtzeitig wieder weg. Also ich finde, die ist wahnsinnig aktiv innerhalb dessen, was möglich ist.
Aber ich finde das total einen spannenden Aspekt. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Versionen und ich glaube, dass vielleicht auf dem Weg ganz schön viel in diesen Nuancen dann auch verloren gegangen ist. Weil wenn du dir zum Beispiel die Filme anguckst, wenn du dir diese Pixie-Buch-Versionen anguckst und so weiter, dann werden da nur so diese Hauptelemente rausgenommen und dann passieren ganz viele solche Dinge, die uns jetzt auch passiert sind, dass wir dann Dinge im Kopf haben, wie sie gewesen sein müssten, dann erscheint die Fee. Die erscheint halt nicht, sondern sie ruft sie und so weiter. Das ist alles nicht so.
Nee, die gibt es eigentlich gar nicht, genau. Im Drei Haselnüsse gibt es gar keine.
Aber das ist, ein interessanter Punkt.
Genau,
ne?
Weil es nämlich darum geht, was macht Disney draus? Und Disney kann ja auch nicht aushalten, dass die kleine Meerjungfrau leider zu Meerschaum wird und sie ihren Liebsten niemals bekommt. Ne?
Ja.
Das stimmt, das ist aber eine interessante Frage. Was können wir aushalten, was können
aber
wir nicht aushalten?
Aber die anderen Märchen sind eh immer alle traurig, finde ich.
Ja, nun, weil wir halt ein bisschen depressiv, der arme Kerl, ne? Hätte der mal uns rechtzeitig kennengelernt. Wäre da zum Resilienzseminar
aber
gegangen.
Es gibt auch, also zum Beispiel gibt es bei Rumpelstilzchen, das hat mich als Kind immer schon total genervt, da sagt der Vater über seine eigene Tochter, lügt er einfach rum, fängt er an rumzulügen und sagt, ja, meine Tochter, die kann hier Stroh zu Gold spinnen, die kann das alles. Und die statt ihrem Vater zu sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Ist so, ja, wie mache ich denn das jetzt?
Ja.
Ne? Also so, das ist zum Beispiel, was hat mich als Kind schon geärgert.
Aber wie viele, ich meine, da hast du total recht, aber wie viele Kinder können das? Und wie viele Kinder können das nämlich nicht, sondern halten aus, dass die Eltern sagen, also meine Tochter, die ist ja total hochintelligent. Also die bringt ja Bestleistung, das kennt.
Weit für ihr Alter.
Ja.
Ganz weit für ihr
das
Alter.
Das kennen Kinder rauf und runter und auch irgendwo sitzen zu bleiben,
überhört
weil irgendwer eine Lüge erzählt hat.
Ja.
Und es kennen auch alle Erwachsene. Mhm. Nicht in der Lage zu sein, zu sagen, stopp, der hat gerade gelogen, das ist nicht so, sondern wir uns irgendwie diesen Lügen unterwerfen. Ich finde das bei Rumpelstilzchen auch dann, also der König, ne, der sie da 3 Nächte lang zwingt, Stroh zu Gold zu spinnen und dann sagt, jetzt heirate ich dich. Aber die Welt ist ja voll von solchen Leuten.
Aber sie ist ja auch fein damit.
Na, ich weiß nicht, ob du viel Chance hast. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auch interessant. Wie viel Chance habe ich, wie viel Chance nehme ich mir? Was kostet es mich, die Chance nicht zu nehmen? Darf man das überhaupt? Und das kennen, aber MeToo-Debatte, hallo, ja? Wie viele Leute kennen das, dass der Vorgesetzte sagt, mach mal. Und die denken, eigentlich will ich nicht, aber ich muss ja wohl. Das ist doch, also sind doch alles menschliche Verhaltensweisen, die nicht schön sind, die wir aber kennen. Ich sag dir aber, was ich an Rumpelstilzchen liebe. Ich liebe an Rumpelstilzchen. Erstens liebe ich die Idee, dass jemand so wütend ist, dass er sich selber in zwei reißt. Da könnte ich mich drüber ausschütten vor Lachen.
Finde ich auch richtig lustig.
Weil solche, ja. Das kennen Kinder nämlich auch.
Ja, genau. Ja, man
was
könnte,
ich,
ne?
Was ich daran total toll finde, das sage ich auch in Einzelberatung ganz oft, die Magie da drinne, Dinge beim Namen zu nennen und zu merken, was passiert, wenn ich sage, wie es ist. Also solange ich sage, das ist mir nicht so recht, das finde ich nicht so schön, könnten Sie vielleicht mal, solange bin ich machtlos. In dem Moment, wo ich sage, stopp.
Du heißt Rumpelstilzchen.
Du heißt Rumpelstilzchen. Pang, ist ja. Die ganze Magie dahin. Es ist im Übrigen auch bei Harry Potter so. Harry Potter und Dumbledore sind die einzigen, die sich trauen, Voldemort zu sagen. Mhm. Und damit hat er keine Macht mehr. Und damit, alle anderen sagen, ja, hat er den nicht benennen darf. Genauso wie Frodo und Gandalf Mordor sagen und Sauron alle, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das ist im richtigen Leben auch so. In dem Moment, wo ich sage, entschuldigen Sie mal, das ist frech. Oder entschuldigen Sie mal, das ist demütigend. Und ich das Licht anmache und sage, was ist, in dem Moment mache ich mich mächtig und entmächtige das, was sich so in den Ritzen ausbreitet. Das finde ich richtig toll bei Rumpelstilzchen.
Mir geht es manchmal in Märchen dann, also bei Rumpelstilzchen ging es mir, weiß ich noch, immer so, dass ich die Bauerntochter, also die dann ja Königin wird, dass ich die ab dem Punkt nicht mehr mochte, wo die Rumpelstilzchen gesagt hat, ja, dann kriegst du mein Erstgeborenes. Weil ich so ein Mamakind war oder bin und dann dachte, ja, dann will ich dich auch nicht mehr als Mama haben. Also, weißt du, also das, dann gut, dann müssen wir darüber, können wir sowas halt nicht mehr machen. Also das hat mich zum Beispiel, der Punkt hat mich immer getroffen, dass der dann gesagt hat, was machen wir denn jetzt? Gibst du mir dein Erstgeborenes? Und die ist so, ich überlege nochmal, ja, okay.
Na, aber weißt du, was ich dann auch gut finde, ist, wir machen so oft Versprechungen, wo wir die Konsequenzen gar nicht überblicken können. Und wenn es dann soweit ist, und das kennen Kinder auch, ja, morgen will ich auch lieb sein, wenn ich jetzt ein bisschen Fernsehen gucken darf. Nee, ich mache das jetzt auch. Und dann
das
kommt die
Konsequenz.
Und man denkt, oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott, das ist ja viel schlimmer, als ich jemals dachte. Ich dachte auch, ich würde meine Kinder ganz anders erziehen, als ich dann tatsächlich Mutter war. Oh, es ist doch gar nicht so einfach. Mhm. Also ich kann das total verstehen. Mhm. Und trotzdem jetzt mal, wenn ich als Psychologin drauf gucke, denke ich, da können alle von uns immer andocken und sagen, ja, das kenne ich, das Gefühl. Ja, das stimmt. Sowas macht man manchmal und es ist voll doof. Und ich finde auch diese Baustochter, für heutige Verhältnisse würde man sagen, mein Gott, du bist ja gar nicht empowered, Alte. Ne? Also wenn man mal ehrlich ist, wer ist das schon? Oder wie weit ist der Weg dahin, bis man das, also ich finde, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das ganz gut kann. Ich glaube, mit 20, 30 war ich dann noch nicht so in der Lage, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, aus dem Weg, alles scheiße. Papa, halt die Schnauze, König, geh weg.
Ich habe auch, fand ich ganz interessant gelesen hier, es gibt ein Buch, das heißt Kinder brauchen Märchen, das ist von Bruno Bettelheim, vertecken wir auch nochmal. Und da gibt es ein Zitat, das fand ich ganz spannend, da steht, im Märchen werden innere Vorgänge zum Ausdruck gebracht, in der Darstellung der Märchengestalten und Ereignisse werden sie verständlich. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, dass es gar nicht so richtig darum geht, dass diese Charaktere wirkliche Menschen sind, sondern das sind Teile von uns sozusagen, ne? Also innere Vorgänge und das Rumpelstilzchen ist halt die Wut in uns und diese Mutter, die ihr Kind weggibt, ist eben diese völlig Konsequenzen nicht abschätzende, ja, morgen mache ich das in uns. Also ich glaube, da ist so viel drin. Ich fange an zu begreifen manches gerade.
Es gibt eine total schöne Geschichte von einem meiner Lieblingskinderbuchautoren, nämlich Tommy Ungerer, den ich wirklich so, so toll finde. Und, Entschuldigung.
Wenn er klar, der kann dauern, kann dauern.
Der hat mal,
nicht. Hier ist pure Freude.
Lukas, gefährlich.
Der hat mal gesagt, Kinder brauchen im Leben, um im Leben voranzukommen, eine gewisse emotionale Stressimpfung. Und deswegen hat er an Ostern immer seine Flinte genommen und zu den Kindern gesagt, so, wo ist der Osterhass?
Aber ich muss auch sagen, also, dass ich das, dass wir das auch irgendwie in unserer so Bandkarriere, haben wir uns auch ganz oft gefragt, kann man das und das machen? Dürfen wir das irgendwie für Kinder machen? Und wir sind irgendwie immer weiter dahin gekommen, natürlich dürfen wir das machen. Es ist nie eine Frage von was, es ist immer eine Frage von wie. So,
ja.
Also es ist nie die Frage, darf ich brutal sein, sondern es ist die Frage, wie verpacke ich die Brutalität und wozu ist sie da? Also was will ich wirklich senden in dem Moment? Und es gibt ja, ich meine, guckt euch Cartoons an und sowas. Es gibt so lustig brutale Sachen, über die man sich totlachen kann. So, wo eigentlich schreckliche Dinge passieren, wo Arme brechen und Leute von irgendwelchen Klavieren, die vom Himmel fallen, erschlagen werden und sowas. Die aber brüllend komisch sind, weil das Wie stimmt.
Ja.
Und ein bisschen ist es mit Märchen auch so, finde ich. So, das ist ja, wir haben ja, es ist ja so ein bisschen verklärt, auch durch Disney, ne? Dadurch ist dieses, hat Märchen auch so eine Bedeutung bekommen von Romantik. Mhm. Das muss immer romantisch sein. Und dann wundert man sich, wenn man die Originalversion liest und denkt, oh, also so romantisch ist das gar nicht. Ich habe eigentlich Angst, aber hey. So, und ich glaube, dass das auch ist schon alleine durchs Vorlesen, durchs Wie vorgelesen wird und mit welcher Haltung man das macht und mit welcher Haltung man den Kindern das beifügt, sich das Märchen komplett drehen und ändern kann. Ne? Also das glaube ich auch. Deswegen, wir haben jetzt auch, wir machen ja als deine Freunde auch ein Hörspiel und da ging es jetzt auch, dass die nächste Folge spielt in so einem Schlaraffenland und da ging es auch, dass ich das lustig fand, wenn ständig Körperteile abbrechen. So. Und dann hat irgendwie unser Label gesagt, ah, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Körperteile abbrechen, wisst ihr, das ist so, das kann falsch verstanden werden. Und dann haben wir uns entschieden, ja, okay, wir sind dann alle aus Zucker und lecken vorher auch aneinander, so. Ah, das ist das etabliert, das ist so, ne? Wieder. Ja, man ist, ja, aber gut, man ist aus Zucker und dann machst du noch Pling, wenn irgendwas abbricht.
Aber
und schon ist das lustig, wisst ihr, was ich meine?
Ich habe da aber auch echt keine, also mir geht es auf den Keks, ehrlich gesagt, dass wenn wir anfangen, immer darauf zu gucken, was Leute denken könnten. Also ab davon, dass ich finde, man das nicht okay ist, absichtlich kränkend zu sein, ja? Aber das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich da sagen sollte, absichtlich kränkend, nee, musst du schon aufpassen. Aber alles andere, finde ich, muss möglich und besprechbar und genau wie du sagst, machbar sein. Letzten Endes ist es ja meine Aufgabe als Eltern und meine emotionale Aufgabe als Kind, zu gucken, wie viel von, was finde ich gut und was finde ich nicht gut. Was gibt mir was, wo steckt was für mich drin? Und ich finde, Kinder sind sehr gut da drin, rauszufinden, wo steckt was für mich drin? Und dann wollen die Märchen vorgelesen bekommen, weil sie es cool finden oder sagen, ist nicht so meins, ich lese lieber was anderes. Und ich sage mal, es gibt so viele Kinderbücher, wo ich denke, ab in den Feuerofen, hässlich gezeichnet, dumm erzählt, bescheuerte Görn. Ja. Fürchterlich. Und dabei gibt es so viele andere richtig, richtig tolle Kinderbücher. Ich will nochmal auf eins hinaus, dass was Märchen tun, und ich will nochmal zurück zu Schaurig Schön, die bieten uns etwas an, was eben keine heile Welt ist. Und die gegenwärtige Erzählung ist ja, Kinder dürfen immer nur mit heiler Welt konfrontiert werden. Alles andere ist viel zu viel. Ich glaube, dass das falsch ist. Mhm. Ich denke dann so gern an meine Tochter. Der musste ich monatelang abends immer, es waren zwei Königskinder, vorsingen, damit sie bei der dritten Strophe anfangen konnte zu heulen, weil sie es so traurig findet. Um dann am nächsten Tag zu sagen, ich möchte bitte nochmal. Weil sie das irgendwie, war das für sie ein interessantes Gefühl, sich in diese Trauer hineinzubegeben. Und sie hat sich richtig schon darauf gefreut. Gleich wird es richtig traurig. Mhm. Und das machen wir als Erwachsene auch. Wir gehen ins Kino, um Sachen zu gucken, die wir lustig finden, spannend finden, traurig finden, wo wir mitheulen können. Wir mögen uns gerne in Gefühlen baden und uns da drinnen ausprobieren. Und ich finde, die meiste moderne Kinderliteratur lädt nicht zum Ausprobieren von Gefühlen an. Und das finde ich schade.
Glaubt ihr beide, du aus Sängersicht und du aus Psychologensicht, dass Eltern zu protektiv sind mit ihren Kindern? Also, dass sie zu sehr aufpassen?
Kommt auf die Eltern an, ehrlich gesagt. Es gibt solche und solche. Wir merken immer weiter, dass die Leute jeden Quatsch mitmachen wollen. Dass sie so empfänglich für jeden Quatsch sind. Und dass das auch wirklich, ich meine, wir haben ein Lied über die Fontanelle gemacht. die man ganz, die wabbelig weich ist und das, der Song ist so ein bisschen sinnlich, so sexy R&B. So, also ich, und da haben wir auch lange geredet, können wir den Song machen oder nicht? Und ich war jetzt vor kurzem in einem Kinderärzte-Podcast, ja. Hand, Fuß, Mund heißt der. Und
Maulklauen,
ja, ja, nach dieser Krankheit benannt. Und die haben über das Fontanelle-Lied geredet und haben sich total gesehen gefühlt, dass endlich mal jemand das Thema Fontanelle angegangen ist. Und ich will damit nur sagen, es ist das wie immer. Mhm. Es ist das Wie, und ich finde das auch fatal, ehrlich gesagt, dass in vielen Kindersachen heutzutage so die Subversivität rausgegangen ist. Also für mich ist ein ganz klares Beispiel, auch wenn wir schon mit denen zusammengearbeitet haben, ist die Sesamstraße, die ich als Kind in den 90ern total gesuchtet habe und total gerne geguckt habe. Und wenn man die alten Sachen, Ernie und Bert, auch Mana Mana und diese Sachen. Genau. Wenn man das heute sieht, das hat eine totale Verrücktheit und Subversivität. Und das ist, finde ich, über die Jahre, jetzt auch in der deutschen Variante, die ja irgendwie auch hier gedreht wird, ist so total verloren gegangen. Mhm. Das ist alles sehr lieb und glatt und
weichgespült.
Ja, weichgespült. Oder ich meine, eins der erfolgreichsten Kinderbücher der letzten Jahre war Der achtsame Tiger. Und der ist von vornherein achtsam.
Ja.
Ich will das nicht, ne, das ist, soll jetzt keine Kritik an diesem Buch sein, aber das ist
ein Tier. Die Reise, die Heldenreise.
Der ist von vornherein achtsam, der isst am Anfang keine Tiere oder so und lernt dann, dass er die besser mal nicht isst, sondern der ist von vornherein achtsam und es geht die ganze Zeit um dieses Thema Achtsamkeit und da muss ich sagen, wirkt bei mir, das macht bei mir Würgereflex.
Es macht mich auch wahnsinnig widerständig. Ja. Weiß warum, weil es ist, die Welt ist, man darf schon Arschloch sagen, ne?
Natürlich. Also
die Welt ist schon voller Arschlöcher, ja. Und letzten Endes ist die Welt auch die Aneinanderreihung von Schwierigkeiten, Widrigkeiten, Desastern und Katastrophen. Und da brauche ich irgendwie einen Umgang mit. Wenn ich den Kindern vorgaukel, es sei immer alles super und alle meinen es gut mit mir und wir wollen uns alle immer friedlich an die Händchen fassen, wollen wir nicht. Und da brauche ich einen Umgang mit, da brauche ich auch eine Stabilität für, da brauche ich auch eine Idee davon, was macht man denn, wenn der böse Wolf kommt? Was mache ich denn, wenn die böse Hexe kommt? Da muss ich schon, meine Eltern sind ja immer nicht da, die Kinder sind ja immer alleine. Ja. Was mache ich dann? Um das Gefühl zu bekommen, ich darf dann auch auf die Hupe drücken. Also es ist ja so verrückt, dass wir einerseits die Kinder in Watte packen und andererseits davon ausgehen, wenn aber irgendwo Übergriffe stattfinden, was soll denn das Kind dann tun? Also ich muss den ja schon beibringen, du darfst dann schubsen, du darfst ihn auf den Fuß treten, du darfst schreien, du darfst ihn mit dem Daumen ins Auge drücken, du darfst alles tun, um auf dich und die Gerechtigkeit und deine Freunde aufzupassen. Also nicht auf euch, aber auf deine Freunde.
Ja, aber das ist ja wirklich auch eine Auseinandersetzung, dass der Gegenentwurf existieren muss, zumindest in der Kunst quasi, damit du überhaupt den verstehen kannst.
Ja.
So. Aber das ist auch tatsächlich ein kulturelles Phänomen gerade. Ich mache ja auch viel Theater und ich habe vor 2 Jahren auch mal an der Uni eine Schauspielklasse unterrichtet. Und da ist es auch so, dass es quasi inzwischen sogar einen Hang dazu gibt, dass Studierende jetzt zum Beispiel ein Problem damit haben, Nazi-Figuren zu spielen, weil sie sowas nicht mehr sagen wollen auf der Bühne. Aber damit geht natürlich die Möglichkeit verloren, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja der Sinn auch von Kunst und Schauspiel, den Gegenentwurf zu zeigen.
Na, das zum einen. Spannend. Und zum anderen sind wir ja, also Eltern reden so gerne immer von, die Kinder haben dann negative Gefühle. Ne? Und es gibt gar keine negativen Gefühle. Es gibt Gefühle und die einen sind von mir aus anstrengender und die anderen sind ein bisschen leichter. Aber gut gibt es nicht ohne böse und jeder von uns hat in sich Scham, Schuld, Neid, Hass, Eifersucht, Wut. Das ist da, das macht uns so kugelrunden 360-Grad-Menschen. Und wenn ich den Kindern die eine Hälfte abschneide und behaupte, es gäbe nur das eine und ich dürfte auch nur das eine, dann wird das andere immer unzugänglicher, bleibt ja aber wirksam. Und letzten Endes, warum bin ich ein guter Mensch? Weil ich weiß, wie sich mein Neid anfühlt und meine Scham und mein Hass. Und ich verstanden habe, wie ich damit umgehe und wie ich mich gut zentriere. Aber ich sag mal, auch zu jeder liebevollen Beziehung, zu meiner Mutter, zu meinem Mann, zu meinen Kindern gehört, dass die mir Mama echt so auf den Wecker gehen und ich durchaus Nuancen von Hass und Wut empfinde.
Natürlich, klar.
Richtig. Ja. Und ohne mich deswegen schlimm oder schlecht zu fühlen, sagen, das gehört dazu, das macht eine Beziehung erst lebendig. Und dazu brauche ich als Erwachsene und als Kind einen Zugang und die Berechtigung, so empfinden zu dürfen. Ich darf so nicht immer handeln. Ich darf sagen, na klar, hast du die Person gerade, der hat dich nicht zum Geburtstag eingeladen. Das ist doch logisch. Nein, deswegen
darfst du. Aber sagen Eltern immer, Hass ist ein großes Wort.
Ja, aber du.
Sagt ihr das, ja? Hass ist ein großes Wort.
Hass ist ein großes Wort. Hass, ich habe das schon oft gehört.
Ganz normales Gefühl.
Dass für mich nur eine Avocadosorte. Ich kenne das Wort
die,
gar nicht.
Die meistens nicht so eklig aussehen.
Aber deswegen darfst du ihn nicht von der Brücke schubsen.
Unbezahlte Werbung. Ja, ja, nee.
Genau.
Auf keinen Fall. Aber mich erinnert das gerade an so eine Literaturvorlesung, die ich mal hatte. Ich habe ein Semester in Venedig studiert und dort gab es so einen Professor, der hat die allererste Vorlesung hat er begonnen mit, warum lesen wir eigentlich? Und dann haben alle sowas gesagt, naja, weil wir werden klug, bla bla bla. Und er immer so, no, no. Das war auf Italienisch dann natürlich auch sehr beeindruckend, dieser Typ. Und dann irgendwann hat er gesagt, wir lesen nur aus einem Grund. Wir lesen, um uns nicht mehr alleine zu fühlen. Und daran hat mich das gerade erinnert.
Wow.
Ja, nein.
Ja,
aber
da ist man so, wow.
Das ist total wow.
Habe ich nicht kommen sehen, aber.
Ich auch nicht. Aber ich fand es richtig gut, je länger ich drüber nachgedacht habe, weil letzten Endes hat gesagt, nie kommst du so in die Tiefen der menschlichen Verdorbenheit, der menschlichen Psyche, an die Abgründe von Menschen mit. In keinem Film kannst du das zeigen, in keinem. Ne? Also du redest auch in Freundschaften nicht über dieses letzte Stück Abgrund, was dir vielleicht eine literarische Figur offenbart, dass du von dir selbst kennst, aber von niemand anderem auf der Welt. Und ich fand das so spannend, diesen Punkt. Und das erinnert mich da gerade dran. Und ich glaube, da sind Märchen echt gut drin. Ne?
Ich habe den Kindern immer viele Geschichten erzählt. Mhm. Also und eben heimlich pädagogisch-psychologisch. Die Geschichten so ein bisschen an deren Erlebenswelt angepasst. Und dann zwischendurch immer gefragt, was soll die denn, ich habe so eine Prinzessin Jolanta oder was soll die denn jetzt machen? Was soll die? Und das war ganz interessant, weil die Kinder es häufig eskalieren lassen haben. Ne?
Wollte ich gerade sagen, dieses lustvolle Zerstören, ne? Das ist so ein großes Thema.
Ja, genau.
Also wir haben zum Beispiel einen Song, der heißt Das schlechteste Lied seit Jahren. Und es geht einfach nur darum, dass es ein schlechtes Lied ist. Also dass wir keine Ideen mehr hatten und dass es jeder machen kann und das ist ein schlechtes Lied. Und da haben wir ein Video gedreht dazu, wo meine beiden Bandkollegen, Flo sitzt da und Pauli ist seine Bauchrednerpuppe. Mhm. Und die Bauchrednerpuppe hat wiederum eine Bauchrednerpuppe. Und diese Bauchrednerpuppe übergibt sich die ganze Zeit, weil das Lied so schlecht ist. Und da haben wir mit einem Kompressor 30 Liter Apfelmus genommen, haben das in diese Puppe reingesteckt und das Video besteht wirklich daraus, dass diese Puppe die ganze Zeit kotzt. Und es sieht wirklich ekelhaft aus. Aber die Kinder feiern dieses Kotzen so sehr. Und ich, weil du auch gerade sagtest, du erzählst deinen Kindern, fragst sie dann irgendwie, wie soll die Geschichte weitergehen. Mein Vater früher hat mir immer eine Geschichte erzählt. Der hatte eine Figur, und das ist die Ratte Richard. Und die wohnt in der Sauna unter den Hölzern der Sauna und trinkt den Schweiß der Saunagäste. Das ist ihr Leben. Das ist ihr Leben, die Ratte Richard. Und ich habe jetzt angefangen auf Tour, wenn wir auf Tour sind, abends nach dem Konzert gehen wir immer nochmal auf Instagram live und habe dann den Kindern immer auf Instagram so um 8 oder 8:30 eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt von der Ratte Richard. Ich habe die übernommen aus meiner eigenen Kindheit und habe die erzählt. Und ey, ich glaube nicht, wie viele Bilder uns erreicht haben mit schweißtrinkenden Ratten. Und dann gibt es noch eine Puppe, der ist der Arm abgerissen, die da irgendwie noch mit wohnt. Und so diese kaputten Figuren, die auch ein bisschen eklig sind. Ja. Und die das ist, lieben sie.
Ja, man kann da den Kindern aber so viel anbieten und die finden das super. Und die haben manchmal auch den Übergang zwischen, war das jetzt wirklich so oder ist das nicht so? Wir hatten auch so einen kleinen lila Bären, der mit den Kindern gesprochen hat. Mein Sohn sagte dann irgendwann mal, Mama, ich muss dir was sagen, aber kannst du den Bären bitte raussetzen? Ich möchte nicht, dass er das hört. Und dann musst du den Bären vor die Tür setzen. Und dann meinte er, weißt du was, Mama, finde ich den echt frech. Und ich finde ihn, der sagt auch richtig gemeine Sachen manchmal. Ja, okay.
Da verschwimmt alles.
Ne? Da verschwimmt alles und das ist total in Ordnung. Also sich in so einer Magie zu ergeben und auch in dieser Magie von Märchen, wo Dinge, also natürlich gibt es keine Hexe mit ihrem Knusperhäuschen, das ist doch auch bekloppt.
Das aber, wissen Kinder aber auch eigentlich.
Ja, das,
ne?
Wissen Kinder und trotzdem kennen wir das alle, dass wir nicht aufhören können zu essen. Ne? Und
ich
dass wir
das.
Schon wissen, dass jemand böse ist und aber trotzdem irgendwie uns auf Dinge einlassen. Und das finde ich ist an Märchen so cool. Es ist also eindimensional in der Charakterbeschreibung, aber total vielschichtig in den Herausforderungen, die da bewältigt werden müssen.
Mhm.
Und ich finde eine total tolle Einladung, um über das Leben an sich ins Gespräch zu kommen und nicht über die schönen Seiten. Und die schönen Seiten, ehrlich gesagt, muss man die nicht besprechen. Gewinnen können muss ich nicht lernen. Verlieren können muss ich lernen. Und dafür finde ich ein Märchen super.
Guck mal, ich habe auch eine Sache noch, so ein Aspekt gefunden beim vielen Recherchieren über Märchen natürlich. Ich wollte Argumente haben. Ich wusste, das wird stark mit Elke. Den ich ganz interessant fand. Und zwar hat jemand gesagt, Kinder haben diese Vorstellungskraft gar nicht, sich einen brennenden Menschen zum Beispiel vorzustellen, wenn sie die Bilder dazu nicht aus Filmen kennen.
Ist das ein Pro- oder Kontra-Argument?
Das ist ein, pass auf, es ist ein differenziert sein Argument, weil ich glaube, dass die Grimms Märchen von 1806 oder die Kinder von 1806 hatten einen immensen Vorteil. Die hatten keine Fernsehbilder im Kopf. Das hast du doch bei deinem Video auch gemerkt, ne, Lukas, dass die Beschwerden kamen, weil ihr das verbildlicht habt, weil ihr das gezeigt habt und das, diese schreckliche Szene, in der dieses Messer auf die Ferse zugeht und dann wird ein Baguette geschnitten.
Also ich muss mal sagen, wir haben nicht die Brutalität wirklich gezeigt, wir haben sie nur angedeutet. Es gibt ja so filmische, also seit es Filme gibt, gibt es ja auch bestimmte Schnitte, die man machen kann. Und wir haben die Stiefschwester von Aschenputtel, die sieht man mit dem Messer an ihrer Ferse sitzen. Und dann gibt es einen Schnitt auf uns, wie wir ein Brot schneiden und so picknicken.
Das ist richtig übel.
Und es ist übel und es gibt auch eine Oma, die angegriffen wird von einem Wolf. Und da haben wir einfach nur eine Brille in den Wald geworfen und ein bisschen Blut nachgespritzt.
Genau.
Also man sieht nur die Brille, die in den Wald fällt. Es ist gar nicht so brutal, aber es passiert im Kopf.
Ich wollte genau das, aber ich wollte auch gerade dazu sagen, ich glaube, Bilder, die man wirklich audiovisuell geboten bekommt, sind nochmal was anderes als ein vorgelesenes Märchen.
Ich finde eher, die stumpfen ab, die Bilder. Also ich finde, die machen eher das Gegenteil. Also die machen, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube nicht, dass ein Bild, jetzt ein Nachrichtenbild oder also ein reales Bild, was man konsumiert, dass das den Märchen schlimmer macht.
Doch, total.
Glaubst du?
Ja, total.
Glaube ich auch.
Weil im Märchen wird ja tatsächlich nur über einen Sinneskanal dargeboten. Das heißt, du musst auch nur einen Sinneskanal verarbeiten. Also für das Gehirn ist das einfach deutlich weniger Arbeit. Je stärker du den anreicherst, deswegen gibt es jetzt ja diese 4D-Kinos. Weil je mehr Sinne du ansprichst, desto mehr Areale im Gehirn springen an, desto tiefer und deutlicher die Verarbeitung. Also insofern machen die Bilder schon einen riesengroßen Unterschied. Du musst ja, also sogar noch mehr als die Worte, du kannst ja, wenn du mal einen Stummfilm anguckst, ist ein Stummfilm viel aufregender für uns, als nur ein Märchen vorgelesen zu bekommen.
Ja.
Genau, insofern machen die Bilder schon total was und die strengen uns auch wahnsinnig an. Aber ich finde es lustig, dass sich Leute so über Märchen aufregen. Meine Tochter hat, als sie klein war, mal Winnie der Pooh geguckt. Da ahnt die Mutter ja nichts Böses, ne? Die hat eine veritable Panikattacke bekommen, weil Winnie der Pooh von Bienen gejagt wurde. Und das fand sie so schlimm, dass ihr lieber Winnie der Pooh, das ist Hölle.
Aber hat das dafür gesorgt, auch so wie man immer sagt, ja, die Kinder, die so viel zocken, die werden dann auch gewalttätig oder so. Hat das dafür gesorgt, dass sie dann Angst vor Bienen hatte? Das ist ja die Frage.
Nee, also es stimmt ja auch nicht, dass Kinder, die viel zocken, gewalttätiger werden. Nee,
eben, das stimmt nicht. Hat, das war ja eigentlich die Frage. Ja. Ne?
Na, ich glaube, das Bild, es regt eine tiefere Verarbeitung an. Ob die immer schlechter ist, in vielen Dingen ist es bestimmt auch gut. Aber es ist, glaube ich, eine Frage auch der Altersangemessenheit.
Ja.
Und ich sage jetzt mal, Märchen würde ich ja mit einem dreijährigen Kind nicht lesen, dafür sind die zu lang und zu kompliziert. Mhm. Märchen sind ja was von, keine Ahnung, zwischen 5 und 8 oder 9.
Ja, oder 80, weil ich merke sie heute noch.
Ja, genau, aber wann liest du die vor und was passiert da zwischen Eltern und Kindern, während du vorliest?
Ja.
Und ich finde auch, was für eine Welt bietet man den Kindern an? Also wie viel Magie hole ich rein? Also, und für einige Leute finden Märchen bescheuert. Muss man, also es ist ja auch nicht, dass man muss. Ich finde allerdings schon, dass sich darauf beziehen zu können, dass viele Gespräche und viele Bilder für uns alle zugrifflich macht. Darum finde ich es schon ganz gut. Und ich finde es auch gut, Disney zu entmachten.
Also ich finde es auch, ehrlich gesagt, also wenn man jetzt so die, ich habe immer mit dem Typen aus der Brüder Grimmstadt Hanau, der Intendant dort, der das entscheidet, immer die Diskussion über A, B und C Märchen, weil er entscheidet dann immer, was ist so das große Stück, was sie spielen, ne, und was sind so die etwas kleineren. Und es gibt aus seiner Sicht, ich glaube, so 8 oder 9 A Märchen und dann reihen die
so
sich, die man so,
genau,
Froschkönig, Aschenputtel, Dornröschen, Schneewittchen, Hänsel und Gretel, das sind so die A Märchen und dann gibt es die B und die C Märchen. Was ist denn euer Liebstes?
Also ich glaube, wir waren beide bei Aschenputtel, ne?
Als wir bei Aschenputtel, nur weil ich sie so super resilient finde. Es gibt, ich mag noch das Märchen mit den 7 Schwänen.
Das ist ja unbekannt, das sind 10 Märchen.
Ja, das finde ich aber richtig schön, wo ihre Brüder in Schwäne verwandelt werden.
Ja.
Und sie aus Nesseln häkelt sie häkelt sie Hemden, um ihre Brüder zu retten. Das finde ich ein richtig schönes.
Ich mochte das Sterntaler-Mädchen total gerne.
Die zertanzten Schuhe finde ich auch gut. Was ich an der Froschkönig gut finde, heißt ja eigentlich nur der Eiserne Heinrich. Ich finde, das ist nämlich auch ganz anders als die Leute. Man denkt, die Prinzessin ist ja überhaupt nicht nett und lieb. Die nimmt diesen Frosch
und schmeißt ihn gegen die Wand.
Schmeißt ihn ständig gegen die Wand. Und will ihn auch gar nicht dabei haben. Ist der Vater, der sagt, entschuldige mal, der hat dir geholfen, du hast ihm was versprochen. Das musst du jetzt einhalten. Insofern, mal zu von wegen, die Prinzessin muss gerettet werden. Die schmeißt ihn gegen die Wand. Und der Prinz sagt, also, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Das finde ich lustig.
Aber weil du sagst, Disney gehört zerschlagen. Also ich kann
nicht
das
zerschlagen, ich finde entmachtet in diesem Puttenrosa. Ja. Und in, was du auch vorhin gesagt hast, in dieses, das arme, schmal taillierte Mädchen, das sich in ihrem weiten Ballkleid dreht und wendet. Da könnte ich auch mal ins Essen brechen und sage, mein Gott, wo sind da die, also wenn ihr es schon ändert, dann ändert es doch ganz.
Ja, also ich muss sagen, mir schlagen da zwei Herzen in der Brust, weil ich auch wirklich großer Musical-Fan bin und damit schon auch sozialisiert bin. Und ich da immer eher denke, ja, also wenn ich die andere Version kenne, ist das schon okay, weil ich finde es eigentlich okay, sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache mir was draus. Also ich mache meine Version draus. Mich macht es dann auch manchmal sauer, dass dann aus so übergestülpten gesellschaftlichen Gründen Sachen geändert werden. Ne? Dass dann Disney, irgendwann ist dann Disney eingefallen, wir haben aber viel zu wenig für die People of Color in Amerika getan und da haben sie den Froschkönig plötzlich in den Mississippi-Sumpf gesetzt und so. Ne? Das haben sie ja dann, gemacht und das macht einen dann so ein bisschen sauer, weil man weiß, das ist eigentlich überhaupt nicht so eine Firma, sondern die machen das nur für die Außenwirkung. Ja. So. Das ist was mich auch sauer macht, aber an sich finde ich das eigentlich total okay, zu sagen, ich mache meine Version drauf.
Wir haben eben gute Verbindungen nach Uganda. Und als wir das letzte Mal da waren, haben wir ein kleines ugandisches Märchenheft gekauft. Und jedes Märchen endet damit, dass der Böse schmerzhaft und lang anhaltend vor sich hin stirbt. Also die Frage finde ich von immer, was ist zumutbar, ist eben auch eine kulturelle Frage. Und wir in unserem Kulturkreis, finde ich, verweichlichen sehr und können das Böse nicht gut aushalten. Ich glaube, das Böse ist ganz gut einzuladen und einen Umgang damit zu entwickeln. Und dafür sind Märchen super.
Ja, hast du total recht. Ich bin ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Du hast recht, Elke. Wie oft ich das sage, ey. Das, obwohl du uns heute schon.
Das nutzt sich nicht ab, Christine. Was sagt das über meinen bösen Charakter?
Das nutzt sich nicht ab, okay.
Böse. Ich glaube, wir könnten noch 100 Jahre darüber reden. Aber eine abschließende Frage.
Ja.
Wie findet ihr diese Märchenverfilmung?
AD und ZDF haben, da finden wir, voll ins Klo gegriffen.
Ja, also ich bin ja, ich komme ja aus Ost-Berlin und bin als Kind noch mit den alten DEFA-Verfilmungen aufgewachsen. Da gibt es ja jetzt immer nur noch drei Haselnüsse für Aschenbrödel an Weihnachten,
Schade.
Wo sie alle so sind, oh, der. Und da gibt es ja noch viel mehr, viel bessere Filme auch noch als den. Und ich muss aber sagen, die neuen Verfilmungen auch von ARD und ZDF, die dann so am Fließband rausproduziert werden, die sind leider nicht so gut.
Nee, weil die so überpädagogisiert sind
und
eben so weit weg vorsichtig und immer so gerecht und der Vater ist dann auch mal so gerecht. Nee, Väter sind in Märchen durchaus auch richtig blöd und hinterhältig gemein und lassen ihre Töchter im Stich und werfen sie Rapunzel zum Fraß vor. Und ich gebe dir total recht, denn ich komme aus dem Zonenrandgebiet und ich bin mit dem DDR-Fernsehen groß geworden. Ich habe diese alten Märchenfilme geliebt. Die sind richtig toll.
Ja. Muss ich auch sagen, also da kann sich die ARD und das ZDF, die können sich da ruhig mal ein kleines bisschen mehr trauen. Aber wir haben jetzt glücklicherweise noch die TheatermacherInnen dieses Landes und die machen das nicht so verweichlicht. Da gibt es so tolle Märchenversionen, auch im Puppentheater und sowas. Da sollte man mit seinen Kindern wirklich mal reingehen, weil die gehen da schon noch an die Materie. Nur halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Leider nicht.
Also ich möchte mal sagen, rein da in die Märchen, rein in das Böse, in das Grausame, in das Ungerechte und mit der liebevollen Frage an, was können wir davon lernen?
Finde ich gut. Und da fällt mir noch was Wichtiges ein. Vorlesen sowieso wichtig, hören auch super wichtig und so weiter. Gucken schön, aber nicht wichtig. Aber ihr habt jetzt auch euer Hörspiel als Buch draußen, Lukas, ne?
Das muss genau.
Bitte erwähne es.
Also genau, wir haben ein Deine-Freunde-Hörspiel namens Tür zu, es zieht.
Ja.
Und die Grundidee davon ist eigentlich, es gibt in diesen Geschichten eine ganz verrückte Patchwork-Familie, bestehend aus drei Elternteilen und Kindern und allen möglichen Anverwandten und uns drei als Nachbarn. Und wir drei erleben hinter einer magischen Tür Abenteuer, die die Familie selber in ihrem Familienalltag bewältigen muss. Also wenn es zum Beispiel in der Familie um Neid unter Geschwistern geht, würden wir auch in eine magische Welt reisen, die Neid in irgendeiner Form spiegelt. Also wir beschäftigen uns darin, wie mit unseren Liedern, auch mit so Familienthemen, aber auf eine ganz verrückte Art und Weise. Im aktuellen nächsten Buch geht es zum Beispiel nach Amsterdam. Einem Hamsterstaat. Einem Hamsterstaat, mit dem wir so ein bisschen Kapitalismus erklären. Und das erste Buch von Tür zu Ästhet ist jetzt draußen.
Das erste ist draußen, genau. Ist im Oettinger Verlag erschienen.
Genau.
Ist draußen. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal das Buch. Könnt ihr das alle schön kaufen, vorlesen und natürlich dann danach die Märchen erst. Selbstverständlich.
Genau, es sind auch ein bisschen Märchen.
Ja,
es
das
ist
stimmt.
Nur ein bisschen dämlicher an manchen Stellen, weil wir manchmal so einen dämlichen Jungshumor mit reingebaut haben.
Ja, den habt ihr tatsächlich. Aber ich musste sehr lachen, muss ich sagen. Also ich habe bisher nur das Hörspiel gehört, aber das war richtig witzig. Und da sind auch so schöne, ich liebe das, wenn in Kinderliteratur oder in Kinderhörspielen so Sachen drin sind, die nur Erwachsene verstehen.
Ja.
Ihr habt zum Beispiel den König und der wird von König Boris gesprochen.
Ja, und der heißt aber König Chloris und hat eine Krone aus einem Toilettendeckel auf dem
ja,
Kopf.
Ja, wunderschön. Das finden Kinder aber auch lustig.
Ja, aber darf ich nochmal eine letzte Sache, mir die so wichtig ist?
Ja.
Okay. Ich finde Märchen auch so schön und plädiere für die Originalversion, weil da eine wahnsinnig schöne Sprache drin gepflegt wird.
Oh, das stimmt.
Und ich das sehr bedauere, dass unser Sprachschatz und die Fähigkeit, sich gewählt auszudrücken, in meinen Augen echt den Bach runtergeht. Und es ist so eine schöne Einladung an schöne, ungewöhnliche Wörter. Es schult das Ohr, es schult auch, ähnlich wie die Illustration, ein ästhetisches Verständnis.
Da hast du total recht. Mein Lieblingswort wird oft in Märchen benutzt.
Nämlich?
Habseligkeiten.
Ja.
Das ist doch ein schönes Wort, dass man etwas hat und es berührt die Seele, dass es selig wird, weil man es hat.
Ja.
So, es kann ja alles sein. Es kann ja auch eine Muschel sein, die man gefunden hat.
Aber es gibt da so, so schöne Wörter und so schöne Satzstellungen.
Ja.
Und ich, so, nee, ab davon, und Kinder verstehen die Sprache. Und das Interessante ist, sie verstehen die Sprache auch, auch wenn sie sie nicht verstehen.
Im Zusammenhang dann.
Du musst nur 10% eines Textes wirklich verstehen, um den Inhalt verstehen zu können, habe ich
richtig,
mal gelesen. Das ist interessant.
Und ich finde auch nochmal im Vergleich zu dem, wie Kinderbücher heutzutage geschrieben werden, ich finde das häufig ärmlich und eben nicht angemessen an das, was Kinder eigentlich können und was uns anrührt. Also darum nochmal Werbung für euer Buch, das bestimmt auch genauso geschrieben ist.
Nein.
Aber es ist sicherlich nicht so blöd geschrieben wie bestimmte Pixi-Bücher, über die ich die Krise kriegen kann.
Wir haben uns Mühe gegeben und an dieser Stelle auch einen ganz lieben Gruß an Sebastian Stürz,
den grüße
Autoren,
ich auch.
Ja, mit dem wir das alles zusammen entwickeln. Also sowohl die Hörspiele als auch das Buch und mit dem das total viel Spaß macht.
Wir
weil
haben
der
nämlich gerade
auch
festgestellt, dass wir den beide
ja
kennen und er ist ein lieber Freund von uns beiden und erstaunlich, dass wir uns auf keiner Party über die Füße gelaufen sind.
Nee, ich arbeite halt nur.
Weißt vielleicht du? Bist du auch nicht eingeladen.
Ich hab nie was Schönes in meinem Leben.
Vielleicht ist das böse Märchen von Sebastian, dass er dich nicht einlädt.
Es kann sein, aber arbeiten können wir sehr gut zusammen.
Oh Mann. Leute, wir müssen
nein, das war jetzt, wir treffen uns bei der nächsten Party.
Tut ihr, ist
und
okay.
Und trinken dann einen Orangensaft.
Ja, machen wir.
So macht ihr das. Wir treffen uns am nächsten Donnerstag wieder bei einer neuen Folge Elterngespräch. So, dann verabschieden wir uns, würde ich sagen.
Habt also noch irgendwelche nicht gestorben
schöne
sind,
Worte?
Ja, ja. Dann leben sie noch heute.
Das tun wir und genau, schaut unsere Shownotes an. Wir melden uns am nächsten Donnerstag wieder und wir wünschen euch alles Liebe aus Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.